mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcastes. Heute wieder mit einem Gast, heute mit Fabian Bünker im Interview. Hallo Fabian, danke, dass du dabei bist.
Andreas, ich grüße dich ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten, Stunden, wie lange wir auch immer hier reden werden.
Genau, also ich freue mich auf jeden Fall, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir überhaupt einen Termin hinbekommen haben. Dein Kalender ist ja auch wirklich sehr voll. Viele Leute werden dich kennen, Fabian, andere wiederum denken, oh mein Gott, wer zur Hölle ist Fabian Bünker? Deswegen dachte ich mir, vielleicht stellst du dich kurz vor, wer du bist, was du machst und genau, warum du sagst, Golf ist so dein Thema.
Golf ist bei dir. Golf ist beruflich mein Thema. Also ich bin PGA-Golflehrer im Moment. Sehr glücklich hier im Club Zofar in Bremen als sportlicher Leiter. Das heißt, ich darf hier die Herren- und Damenmannschaft betreuen, die aktuell in der zweiten Bundesliga spielt. Und bin hier so viel ins Jugendtraining eingebunden und ja, darf hier ganz viele tolle Sachen machen. War lange in Leon Roth, habe dort meine Ausbildung gemacht, vorher in der Nationalmannschaft gespielt. Ich spiele jetzt, glaube ich, schon über 35 Jahre Golf. Also ich habe sehr jung anfangen dürfen, Mitte der 80er. Und ja, so bin ich zum Golf gekommen und das ist so mein Ding. Also im klassischen Sinne bin ich Golflehrer mit einem Standbein im, wie sagt man heutzutage, so im Online-Business. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, ja auch gleich nochmal über die, die ich da mache. Aber so, das bin ich. Dazu noch Werder Bremen-Fan. Ich sage mal, einen Fehler muss jeder haben, ja, aber auch das bin ich schon seit Kindesbeinen an. Bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder. Eine Tochter und einen Sohn und ja, wir leben hier in Bremen und das bin ich, genau.
Wunderbar, danke. Du hast auch einen Podcast, den man immer wieder reinhören kann und da ist mir eine Sache aufgefallen. Am Anfang stellt jeder sich natürlich vor in seinem eigenen Podcast, wer man so ist, was man macht. Und da ist mir ein Punkt hängen geblieben in meinem Kopf und deswegen dachte ich mir, hey, wenn ich irgendwann mal die Chance bekomme, den Fabian zu fragen, warum bezeichnet sich der Fabian selbst als Hobbygolfer? Nach allem, was du bisher gemacht hast, was du eben auch schon erwähnt hast, würde ich jetzt sagen, das Thema Hobbygolf ist bei dir ja schon irgendwo lang, lang, lang her. Warum bezeichnest du dich immer noch als Hobbygolfer?
Weil es immer noch ein Hobby ist, beziehungsweise ich darf das mal so sagen, ich habe 5 Jahre in der Nationalmannschaft spielen dürfen und da so zwischen meinem 18. oder 17. und ich glaube 21. Lebensjahr, also in der Zeit. Und mit dem Plan oder natürlich mit dem Gedanken, wie das viele, vor allem Jungs haben in dem Alter und vielleicht auch heutzutage noch früher, natürlich Playing Pro zu werden, ja, also auf die Tour zu gehen und fantastische Turniere zu spielen, reich zu werden, nur in der Sonne Golf zu spielen und all das, was man mit Playing Profitum wahrscheinlich so verbindet. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin ein ganz guter Golfer, aber wenn, ich sage das jetzt mal so, wenn mein Kühlschrank voll werden soll, dann muss ich irgendwie was anderes machen und wollte aber immer was im Golfbereich machen und habe dann eine Golflehrerausbildung in St. Leon Roth angefangen, da eben weitergemacht. Und so ist eben dieses Spiel zu meinem Beruf geworden. Und ich habe mir irgendwann gesagt, natürlich bin ich Golflehrer, aber ich unterrichte dieses Spiel und ich spiele es auch noch ganz gut. Aber ich bin jetzt kein Besserwisser in Sachen Golf, sondern das ist auch, wenn ich auf den Golfplatz gehe, macht mir das auch Spaß, dann ist das mein Hobby. Und darum bezeichne ich mich auch als Hobbygolfer. Und natürlich, um meinen Hörern und auch meinen Zuschauern und meinen Followern auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen natürlich auch klar zu machen, dass wir sind alle Golfer. Ich bin einer von euch, ja. Und ich bin zwar vielleicht ein Golflehrer und habe vielleicht ein bisschen anderes Wissen über den Golfschwung und all das. Aber am Ende des Tages bin ich auch ein Golfspieler, der dieses Spiel genauso gerne spielt wie du wahrscheinlich und wie deine Freunde und wie meine Freunde und wie all die anderen da draußen. Darum sehe ich mich als Hobbygolfer.
Also es ist für dich im Endeffekt so ein bisschen vielleicht auch die Berufung, weil wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man ja irgendwo was richtig gemacht im Leben.
Ja, so sehe ich. Ich glaube, ein ganz schlauer Mann, ich weiß nicht, wer es war, Konfuzius hat immer gesagt, wenn man irgendwie etwas zu seinem Beruf macht, was man gerne tut, dann arbeitet man keinen Tag mehr in seinem Leben, ja. Es ist jetzt fast so, natürlich gibt es auch mal Tage, wo es anstrengend ist und wo es dann tatsächlich Arbeit ist. Aber tatsächlich macht dieser Job sehr viel Spaß. weil man einfach mit tollen, netten Menschen viel zusammenarbeiten darf. Aber nochmal wirklich dieses, es ist einfach, wenn ich Golf spiele, das ist das, was ich meine, ne? Wenn ich jetzt Golf spiele, auf den Golfplatz gehe, selber spiele, mit meiner Frau spiele, dann ist das immer noch ein Hobby, dann macht mir das immer noch Spaß. Ich habe viele Kollegen, die gar nicht mehr spielen, leider, was ich auch nachvollziehen kann, wenn du den ganzen Tag auf dem Golfplatz bist. Und darum habe ich für mich mal so als Mindset gesagt, ich bin Hobbygolfer und wenn ich Golf spiele, dann ist das mein Hobby, dann ist das meine Freizeit. Und natürlich, wenn ich auf der Driving Range stehe und du jetzt eine Stunde bei mir hättest, dann ist das natürlich mein Beruf. Ja, dann ist das schon sehr, sehr intensiv, was wir dann da machen. Ja.
Ist aber genau der eine
Unterscheidung, vielleicht klar, das ist so, ich will das jetzt nicht so, dieses Hobbygolferwort nicht so herabwürdigen, das ist so gar nicht gemeint eigentlich.
Nee, gar nicht. Ist ja immer noch ein Hobby von dir, das Golfen. Ja. Und du hast eben mehrere Seiten, was das Hobby-Golf angeht. Eine davon ist die berufliche, das andere, wie gesagt, schon das Hobby. Und es ist ja immer noch gut, wenn man überhaupt als Pro auf den Platz kommt und spielen kann. Also die Pros bei mir im Heimatclub, da habe ich noch niemanden davon auf dem Platz gesehen, muss ich ganz ehrlich sein. Klar, ich bin jetzt auch nicht jeden Tag dort und bin 10 Stunden sonnenlichtmäßig dort unterwegs. Aber per se, wo ich dort bin.
Was auch Vorteile uns Golflehrer gegenüber.
Ja, ich spiele nicht. Also ich sehe sie klar auf der Range, die haben ihre Stunden.
Ich meine, du sagst 10 Sonnenstunden am Tag, die wir abkriegen, darum, das dachte ich. Nein, also ich kann das tatsächlich ist mein, das muss ich dazu auch sagen, ist mein Job jetzt hier als sportlicher Leiter ein bisschen anders gelagert, weil tatsächlich 100% meiner Zeit, meiner Trainingszeit, darf ich mit den Jugendlichen und den Mannschaften hier verbringen. Das heißt, ich habe natürlich auch die Möglichkeit im Trainingslager oder wenn wir auch mal Dinge auf dem Platz arbeiten, dann gehe ich auch bewusst mitspielen. Und ich muss mich aber auch immer wieder dazu zwingen, dass ich das tue, dass ich wirklich da mitspiele. Aber das ist eben etwas, was ich schon mehr getan habe, was ich jetzt in den nächsten Jahren auch noch mehr oder in diesem Jahr auch noch mehr tun möchte. Einfach, weil ich merke, mir macht Spaß und weil ich auch immer glaube, dass der andere auch was lernen kann, wenn ich mitspiele. Wenn du natürlich, wie du sagst, Golflehrer in deinem Club hast, die so ganz klassisch von morgens 8 bis abends 8 eine Stunde nach der anderen geben oder vielleicht auch nur 30 Minuten Unterrichtseinheiten geben, dann leidet irgendwann das Spielen, weil du in dieser Zeit natürlich selten mit deinen Golfschülern auf den Platz gehst. Ja, also die einzige Zeit von Kollegen, wo ich weiß, dass sie Golf spielen, sind dann tatsächlich so Golfreisen, wo sie sagen, da spiele ich mit. Aber so im Alltag ist das dann für den einen oder anderen Golflehrer tatsächlich leider sehr schwer. Und ich glaube, das ist auch dann ein doofer Aspekt dieses tollen Berufes.
Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo der Beruf nur noch der Beruf ist und vielleicht das frühere Hobby ein bisschen abseits gerät von dem, was man sich vielleicht unter dem Beruf auch vorgestellt hat, weil irgendwann, ja, Arbeit ist Arbeit. Wenn eben
wenig. Ja, wahrscheinlich ist das so, aber wahrscheinlich ist es bei allen Trainern so, wenn ich mir Fußballtrainer angucke, ich glaube, Pep Guardiola spielt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Fußball. Also natürlich kriegt er noch den Ball und vielleicht spielen die auch noch mehr als mal ein 5-zu-5-Spiel mit, aber ich glaube, als Trainer muss man ja auch immer so ein bisschen die Übersicht behalten. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich merke das auch, wenn ich mitspiele. Ich muss mich dann schon auch konzentrieren und anstrengen, dass ich mich auch auf meine Schüler, meine Spieler konzentriere und auch da coache und sozusagen nicht nur in meinem Spiel dann drin bin. Ne? Also das ist dann tatsächlich als Trainer, auch wenn du dann im Spiel dabei bist, dann spielst du ja auch. Ne? Also insofern, da muss man auch gucken, dass man dann seinen Schlag macht und dann doch bei den anderen ist.
Aber irgendwie nimmt man sich ja trotzdem zurück. Auch wenn man vielleicht
auf alle Fälle mehr könnte.
Einen Punkt hast du auch schon angesprochen. Ich hatte auch mal im Interview mit einem anderen Golf-Pro, so nenne ich es mal, der auch in den USA Minitouren und sowas mitgespielt hast. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass du auch Touren gespielt hast, beziehungsweise Playing Pro werden wolltest und hast dann auch den entscheidenden Satz gebracht. Aber wenn der Kühlschrank voll werden sollte, dann müsste man das irgendwie das Thema anders angehen. Wenn jetzt jemand zuhört, der einfach Ambitionen hat, und das kenne ich auch von der Instagram-Gemeinde, da sind Leute dabei, die auch schreiben, ihr Weg zum Golfpro und sowas. Man muss sich einfach bewusst werden, meiner Meinung nach, dass es einfach nicht so einfach ist. Man hat ein Handicap von 0 oder Plus oder irgendwie und kann jetzt groß auf die PGA-Tour und haut dann da die Dinger raus. Du hast es so schön gesagt, der Alan Weber hat es in einem anderen Interview auch gesagt, es ist so leicht, ist es dann doch nicht, den Kühlschrank voll zu bekommen. Du hast dich ja irgendwann dann entschieden, eben diesen Schritt zurückzugehen, auch zu sagen, nein, der Teaching Pro ist eher meines anstatt der Playing Pro. Aber wenn sie mal zuhört, der wirklich die Ambitionen hat, wie hart ist es, auf der Tour Geld zu verdienen? Egal welche Tour, egal welche Minitour oder wie auch immer. Aber kann man in Europa als ambitionierter Golfer oder sehr guter Golfer überleben?
Also tatsächlich, ich weiß nicht aus eigener Erfahrung, wie hart es ist, Geld zu verdienen, weil ich als Playing Pro selber nie unterwegs war. Ich habe als Teaching Pro, als Pro-Azubi habe ich, es gibt dann so PGA of Germany-Ranglisten-Turniere, ich habe sogar mal auch an einem Challenge-Turnier teilgenommen, aber eben als Hobbygolfer, als Freiherr, also sozusagen so nebenbei, ja, und da war jetzt nie der Druck, dass ich, das war immer schön, wenn es da Preisgeld gab, das war ein schöner Bonus zu meinem damaligen Azubi-Gehalt, aber ich habe jetzt nie diesen Druck gehabt, sozusagen, ich muss eine bestimmte Summe Preisgeld erspielen, um, ich sag mal, mich vielleicht von der Pro-Golf-Tour für die Challenge-Tour zu qualifizieren. Mhm. Aber ich weiß natürlich aus meiner Arbeit heraus jetzt auch mit Spielern, die entweder Amateure oder auch teilweise Spielern, die auf zum Beispiel auf der Pro-Golf-Tour unterwegs sind oder waren, das ist brutal. Also und das hört sich jetzt natürlich immer schön an, wenn man sieht, Martin Keimer spielt in, keine Ahnung, jetzt in Dubai, dann sind sie jetzt in Amerika wieder und hin und her. Und natürlich, wenn du zu den Top-Stars gehörst, dann hast du bestimmt auch ein nettes Leben, weil du brutal viel Geld verdienst. Du kannst bequem reisen, First Class etc. alles. Trotzdem bist du 25 bis 30 Wochen Minimum. Wir reden von ganzen Wochen im Jahr unterwegs. Und das sind alles, ich bin jetzt knapp 40, ja, das sind ja also meistens auch dann noch aktuell Spieler, die so im Plus, Minus mein Alter sind. Das heißt, du hast auch sicherlich Familie und Kinder. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie hart es ist, einmal weg zu sein, ja, weil man natürlich sagt, hey, ich möchte bei meinen Kindern sein. Der weiß aber auch, wie hart es für die Familie ist, wenn man diese so eine lange Zeit weg ist. Und das ist der eine Aspekt, der, glaube ich, auf Dauer sehr anstrengend ist und den man wollen muss. Auf der anderen Seite ist eben, wie du sagst, auch dieser finanzielle Aspekt natürlich schwierig, weil am Ende des Tages geht es um Geld. Also diese Ranglisten bestehen ja aus Geld. Ne? Also wir alle wissen, Race to Dubai, wenn du da nicht unter den Top 50 bist und so, und das wird ganz einfach bemessen, wie viel Geld hast du verdient, dann bist du dabei. Und das zieht sich eben bis in die unteren Klassen runter und darum ist das wirklich hart. Und der dritte Aspekt aus meiner Sicht, warum es so schwer ist, da reinzukommen, da einzusteigen, ist, dass du, ich kann es jetzt hier von dem Hinrich Akenau, der bei uns im Club Zofar hier spielt in Bremen, der jetzt eine Challenge-Tour-Karte hat, der hat die letzten Jahre auf der Pro-Golf-Tour gespielt und da spielen die eben auch 25, 30 Wochen. Und selbst wenn du es günstig machst, ja, also ich sag mal, mit dem Auto fährst, dir mit Leuten vielleicht irgendwie ein Apartment über Airbnb teilst, du hast trotzdem natürlich Kosten vor Ort, du hast laufende Kosten zu Hause. Das heißt, du brauchst schon ein ganz gutes Budget, um überhaupt mal die Fixkosten, die du hast, zu decken. Und dann kommt eben noch der Druck dazu, dass du sozusagen jetzt auch noch performen musst und ich sag mal, da über so eine ganze Saison, wir Hobbygolfer wissen, ja, so eine Saison ist lang, die kann mal klappen, bei einem Turnier spiele ich mal gut, aber als Pro musst du eben 25 mal gut spielen. Mhm. Weil wenn du nur 22 mal gut spielst, dann hat irgendein anderer 24 mal gut gespielt und der ist vor dir.
Und genau, richtig, ja.
Und das ist doof, weil vor dir heißt, du bist irgendwie vielleicht nicht mehr unter den Platzierungen, die sich dann für irgendwelche weiteren Turniere, wo es dann ja meistens noch mehr Preisgeld gibt, qualifizieren. Darum, das sind so Aspekte, die ich sehe. Und du bist eben, das hatte ich eingangs erwähnt, du bist eben, du musst wissen, dass du ganz viel alleine unterwegs bist. Alleine auf Turnieren unterwegs bist, alleine im Trainingslager unterwegs bist. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Deutsche, die im Moment auch auf den Touren unterwegs sind, aber am Ende sind eben das vielleicht auch natürlich Kollegen und Freunde, aber es sind eben auch Konkurrenten. Mhm. Ja, also die wollen das Geld, was du auch willst oder die Platzierung, die du auch willst, ja, und die Erfolge, die du auch willst. Also und es kommen jedes Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele junge Spieler kommen ja nach. Also darum wird das immer schwer. Das ist the dark side. Auf der anderen Seite, wenn du es dann geschafft hast, dann wird es natürlich trotzdem nett, weil dann spielst du wahnsinnig tolle Turniere, dann hast du tolle Sponsoren, dann kannst du wahnsinnig viel Geld verdienen. Und was du vorhin mal gesagt hast mit Hobbygolfer, dann machst du trotzdem etwas, was dir Spaß macht.
Wo ich dazu sagen muss, ab einem gewissen Punkt, egal was man betreibt, ob es ein Hobby ist oder ob es irgendwas anderes ist, mit dem man sich ein bisschen intensiver beschäftigt. Es gibt einfach Hochphasen, da macht es unglaublich Spaß. Man will nur noch das Hobby, nenne ich es mal, ausüben. Und dann gibt es wiederum Phasen, die kennt jeder, wo man sich denkt, ja gut, jetzt ein Eimer Feuerzeug, Benzin, ab übers Back und das Zippo dran gehalten und dann auf Wiedersehen. Und ich gehe mal davon aus, dass das für uns Golfer, Hobbygolfer nenne ich es jetzt mal, ja, ein bisschen einfacher ist zu sagen, komm, wir lassen die Schläger mal eine Woche in der Ecke stehen und gucken sie gar nicht an. Und wenn du damit dein Geld verdienst, dann hast du halt das Problem, wenn du sagst, ich mache jetzt eine Woche lang gar nichts, dann sind die Sponsoren weg, dann kriegst du kein Preisgeld, deine Fixkosten sind hinüber und deine Visa und Mastercard und American Express, ja, Minuszahl nimmt einfach zu. Und da sehe ich eben den Druck.
Du kannst dir natürlich auch nicht, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, ich spiele jetzt einen Monatsteller nicht oder ich habe keine Ahnung, irgendein Turnier, dann am Ende juckt es keinen. Ich sag mal, wenn du jetzt Martin Keimer bist und oder irgendein anderer Spieler und du hast Mitte April eine Krise, eine Ergebniskrise, dann sagst du auch nicht, auch das Masters nächste Woche, das lasse ich mal sausen. Ne? Sondern dann spielst du natürlich trotzdem. Das heißt, es ist wie in allen Berufen, ja, es gibt ganz viele tolle Seiten und es gibt ganz viele schwierige Seiten. Aber wenn deine Eingangsfrage war ja, was würdest du raten? Also man sollte sich tatsächlich auch mit diesen Themen beschäftigen und vor allem mit der Frage, ich habe jetzt immer nur über Geld geredet, am Ende wollen die alle ja erfolgreich sein und erfolgreich Golf spielen. Geld ist ja etwas, was danach folgt sozusagen. Aber trotzdem muss man sich damit beschäftigen, dass man, wenn man als junger Spieler auf die Tour will, dass das ein brutal harter Weg ist und dass man eben weltweit Konkurrenten hat, die ja auch erfolgreich sein wollen natürlich. Und dass du eben auf dich alleine gestellt bist am Ende des Tages. Ne? Es ist eben wie ein Tennisprofi, der steht da eben auch alleine auf dem Court und ein Tennisspieler steht da eben, ein Golfspieler steht alleine auf dem ersten Abschlag. Ne? Ein Fußballspieler, der hat es leicht, da sind noch 10 andere, die ihm irgendwie helfen, in Anführungsstrichen leicht.
Ja, ist auch ein ja klar, Sport. Aber es ist ein Mannschaftssport im Vergleich zu einem Individualsport.
So, wenn du da mal nicht so performst in dem einen Spiel, vielleicht machst du doch ein Tor, ne? Oder machst du den entscheidenden Save oder grätscht einen um und der schießt kein Tor, dann bist du doch der Held, obwohl du 89 Minuten hast. Ja, bei uns ist es so, spielst 17 Löcher geil und ich sag jetzt mal, verkackst ein Loch, ja, dann ist die ganze Runde durch und dann wirst du eben, ne, kennst du bestimmt ja auch, ne? Klar. Super und dann kommt irgendwie eins oder zwischendurch ist eins, wo du sagst, was war denn da los und damit ist irgendwie die ganze Runde hin.
Ich hatte demnächst irgendwo ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, war auch irgendwo auf Instagram, glaube ich, da war irgendwie, jeder Golfer hat auf jeder Runde 4 schlechte Schläge. Wenn die aber schon beim ersten Abschlag alle waren, dann fängt die Runde gut an.
Dann können die anderen 17 Löcher, kann man sich eigentlich entspannen. Ne? Dann kann man, ja. Das ist auch geil, eine geile Idee. Kann man eigentlich sagen, sie sind alle durch, jetzt es kann nur noch besser werden.
Genau. Gut, das, also, wenn man ganz unten ist, kann man nicht mehr tiefer fallen, es geht nur noch nach oben.
Genau. Wenn man das im Kopf hat und jetzt am 17., am 18. Abschlag steht und sagt, scheiße, ich habe noch gar keinen schlechten Schlag gemacht. Ja? Also das sollte man dann auch nicht im Kopf haben.
Ich denke, nach der 17 sollte man einfach solche Sprüche vergessen und die Zitate genau. Einfach in der Kiste lassen. Und
Genau.
Fabian, man kennt dich von Golf in Leicht, von deinem Blog, man kennt dich von deinem Golf-Podcast, man kennt dich aus Büchern, vom Golfjournal, von Golfpost und keine Ahnung, woher man dich überall noch kennt. Irgendwann hast du ja wahrscheinlich den Punkt in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, hey, es ist wunderbar, was ich mache, ich habe meine Erfolge gefeiert und trotzdem möchte ich gerne drüber berichten, gerne drüber reden, Leuten einfach ein bisschen von meinem Wissen abgeben. Wann war so der Punkt und was war vielleicht der ausschlaggebende Grund, auch warum du gesagt hast, du willst ein bisschen präsenter werden, dein Wissen weitergeben und dann, wie du anfangs schon erwähnt hast, auch im Thema online aktiver oder präsenter werden. Gab es da Gründe oder wie hat sich das?
Ja, auf alle Fälle. Also mehrere Gründe. Also 2014 habe ich mit meinem Blog fabianbünker.de angefangen. Das war eigentlich so der Startschuss und die Idee, warum ich diesen Blog gestartet habe, auf dem ich tatsächlich mich ich sag mal, auf Golf-Tipps konzentriert habe, also nicht auf, du hast ja News und ganz viel drumherum noch und ich habe gesagt, okay, ich mache die Nische Golf-Tipps, ist einfach die, dass ich gemerkt habe, dass mir, also und das ist das, was, glaube ich, viele erlebt haben, die so einen Blog gestartet haben, dass mir viele Fragen immer wieder gestellt worden sind, ja, also ich sag mal ganz klassisch, was ist denn überhaupt ein Chip, Fabian, oder was ist denn ein Pitch, oder wie muss ich mich hinstellen, wenn ich jetzt den Schläger greife? So, und diese Dinge sind mir immer wieder gestellt worden und natürlich beantworte ich sie auch gerne immer wieder im Unterricht, weil es ist letztendlich dann mein Job oder meine Berufung auch. Aber ich habe mir gedacht, naja, wenn jetzt mir diese Fragen schon häufig gestellt werden, dann gibt es bestimmt da draußen ganz viele Golfer, die diese Fragen auch haben. Und daraus ist dann die Säge, okay, wie kann ich denn das jetzt multiplizieren? Also wie kann ich denn den Golfern draußen helfen, wenn sie diese Frage haben, wie stelle ich mich denn jetzt richtig an den Ball? Und das war 2014 eben, ich sag mal, da war ja so der Beginn der Bloggerzeit, würde ich jetzt fast sagen, zumindest in Deutschland, im Golfsprache, im Golfbereich, war da eben der Blog eine Möglichkeit zu. Und daraus hat sich dann aus dieser Idee, ich gebe meine Tipps und auch bewusst erstmal kostenlos, weil ja, die Leute sollen das ja auch lesen und für sich nutzen können, ist dann irgendwie eins zum anderen gekommen. Dann und damals auch über St. Leon Roth, Kontakt zu golf.de, Kontakt zu Golfpost, Kontakt zum Golfjournal. Und immer wieder diese gleiche Idee, okay, wie kann ich den Golfern draußen auf einfache und darum auch Golf in leicht, auf einfache Art und Weise helfen und Tipps mit auf ihre Runde oder in ihr Training geben, die sie sofort umsetzen können. Das war immer mein Ansatz. Jetzt kein wissenschaftlich, ich finde Wissenschaft super, aber ich nenne es jetzt mal wissenschaftliches Geschwafel, sondern auf den Punkt, wenn du dich richtig an den Ball stellst, dann muss das so und so und so aussehen. Und folgende Fehler können passieren und wenn die passieren, dann kann das und das passieren und so kannst du das abstellen. Das war immer mein Ansatz und das ist auch mein Ansatz im Golfunterricht. Manche Schüler von mir sagen manchmal, hey, jetzt haben wir gar nicht so viel gemacht. Und ich sage, naja, wir haben uns auf zwei Sachen konzentriert, die wichtig sind jetzt für dich. Und das war mir da eben auch wichtig. Und so ist aus dem Blog dann irgendwann, wie das dann so ist, dann es kam Social Media dazu und eben diese ganzen Magazine. Und am Ende des Tages ist jetzt Golf in Leicht draus geworden, auch mit einem YouTube-Kanal, wo wir ja wahnsinnig viele Tipps und auch dem Podcast wahnsinnig viele Tipps für free, wie man das ja im Internet heutzutage nennt, rausgeben. Eben auch aus dem Ansatz, dass wir sagen, wir wollen allen Golfern helfen, besser Golf zu spielen. Und die Plattform Golf in Leicht, die ja eine Bezahlplattform ist, das ist ein bisschen so das Netflix-Modell, 9,90 Euro im Monat und du kannst jederzeit monatlich kündigen, auf der du dann eben erstmal natürlich alles von mir findest, also alles, was irgendwie an Videos etc. online ist, ist dann eben auch da drauf, aber natürlich auch noch viel mehrere Videos, plus eben auf der App, auf der Plattform sind dann eben auch noch Trainingspläne. Das ist dann der Ansatz auch von Golf in Leicht, dass wir auch einen roten Faden mit an die Hand geben wollen für das Training, dass man dann da eben da Golftrainingspläne zum Beispiel fürs kurze Spiel, fürs lange Spiel und alles sowas, so etwas findet. Aber wie gesagt, der Hauptansatz war, wie kann ich mich eigentlich multiplizieren? Ja, also, und das war damals genial und heute immer noch über online genial, dass man das einfach total einfach und mit ganz simplen Mitteln schaffen konnte. Und das war so der Beginn, warum ich online gegangen bin.
Ja. Das finde ich auch immer wieder interessant bei dir. Aktuell haben wir jetzt das Frühjahr 2020, beziehungsweise gerade mal Anfang Februar. Es läuft doch aktuell deine perfekte Saisonvorbereitung. Du hast Videos aufgenommen. Natürlich, das erwähnst du auch, da bist du offen und ehrlich und sagst doch immer wieder, hey, es ist jetzt nicht Februar. Die Sonne, die hier gerade scheint, ist jetzt nicht die Sonne im Februar irgendwo, sondern...
Wir haben auf New York in Alcanada drehen, genau.
Blauer Himmel, ja. Das ist ja auch wunderbar, dass du da auch so ehrlich umgehst und sagst, hey, es ist nicht live oder irgendwas, wir haben es vorproduziert, weil hey, es ist doch viel geileres Wetter hier auf Mallorca, wie gerade in Deutschland. Und was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist, was wirklich genial ist, meiner Meinung nach, du hast auch oft Downloads mit dabei. Das heißt, aktuell bei der kleinen kostenlosen Videoserie hast du Download-PDFs dabei, wie man sich darauf vorbereitet. Ich gehe davon aus, bei Golf in Leicht wirst du nicht nur Trainingspläne haben, du hast vielleicht neben deinen Videos auch noch dieselben oder ähnliche PDFs oder irgendwas zum Runterladen, vielleicht auch Checklisten oder irgendwie, wo man eben nicht nur sagen kann, okay, du brauchst Internet, sondern du kannst es zu Hause anschauen, druckst dir vielleicht dann was aus, nimmst mit auf den Golfplatz und kannst nachvollziehen, kannst deine Tipps, Tricks, wie auch immer, eben immer im Golfbag dabei haben und kannst eben nochmal reinschauen. Das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, da ist es ja recht lachhaft, einen Zehner im Monat für zu bezahlen. Ich persönlich, wenn ich mir überlege, ich habe mir jetzt von deinem Podcast eine Empfehlung angehört, das war das Buch von Dr. Detlef Strong, Großes Golf, da ist man bei einem Buch bei 30 Euro. Und wenn man jetzt sagt, okay, bei dir für 10 Euro im Monat hast du Videos, Text, Podcast, wie auch immer, Schnapper im Vergleich, muss man wirklich dazu sagen. Ja, ich verlinke natürlich alles in den Shownotes noch in der Beschreibung vom Podcast, damit ihr genau wisst, was der Fabian gesagt hat und ihr auch draufklicken könnt und wisst, wie ihr dahin gelangt. Und was mir dazu noch aufgefallen ist, es gibt natürlich...
Lass mich ganz kurz unterbrechen, diese PDFs, diese, vielen Dank, dass du es ansprichst, die habe ich gerade vergessen, die sind eben auch ein... Auch diese Idee, wie kann man es möglichst leicht machen? Also bei dem Podcast findet man zu fast allen Folgen eine PDF nochmal mit als Zusammenfassung, aber auch zu den Videos, also sowohl auf YouTube, dem Golf in Leicht-Kanal, als auch eben auf der Mitgliederplattform. Und vielen Dank für die Verlinkung. Für alle Zuhörer, man kann uns 14 Tage auch kostenlos testen. Andreas verlinkt es, aber ansonsten ist es golfinleicht.de und dann kann man dort auf, ich glaube, Teste uns klicken und dann 14 Tage einfach mal kostenlos, völlig unverbindlich reinschnuppern und gucken, ob das was für einen ist, ja.
Ich würde sagen, so ein bisschen Schnupperstunde, einfach 2 Wochen ausprobieren, schauen, ob es hinhaut. Und da bin ich mir sicher, die meisten, die es probieren werden, werden nicht nur 14 Tage dabei bleiben.
Ja, das ist schön.
Genau, einen Punkt hast du schon angesprochen gehabt, so 2014 aufwärts haben die Leute auch in Deutschland gemerkt, hey, was die Amis machen mit ihren YouTube-Kanälen und Podcasts und wie auch immer, das können wir in Deutschland doch auch, die technischen Voraussetzungen haben wir alle mal und trotzdem kommt mir es immer noch so vor, als ob in Deutschland auch jetzt in 2020 sehr wenig, insgesamt nicht nur Blogger oder irgendwie der Weise, aber auch YouTube-Golfer überhaupt aktiv sind. Uns Sachen zu zeigen. Also wenn ich mir die amerikanischen Kanäle anschaue, die Kanäle von der jetzt nicht mehr EU-Insel anschaue und sowas, da sind Leute, die haben Klickzahlen, da denkt man, oh mein Gott. Und es ist ein Thema, was irgendwie angesprochen wird. Aber irgendwo in Deutschland haben wir das nicht. Hast du da irgendwie selbst für dich oder vielleicht weißt du einen Grund, warum diese, ich nenne es mal Online-Golfer in Deutschland doch noch sehr in der Unterzahl sind?
Das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, dass es immer mehr wird, dass wir quasi gerade in der Phase sind, also 2014 war für mich der Eindruck, da kommt jetzt viele Blogger und viele Websites sind entstanden. Ich glaube, du bist auch in der Zeit entstanden, deine, oder? Oder ein bisschen früher oder später?
Also tatsächlich kann ich das gar nicht mehr genau sagen, da ich mit einer anderen Homepage angefangen hatte und dann so peu à peu kam so eins nach dem anderen. Ich glaube, so irgendwo 17, 18, ab da definitiv. Dann habe ich den Rest eingestampft und habe mich nur noch auf meinen Golfblog konzentriert. Zentriert.
Okay. Genau. Das und natürlich von den Klickzahlen darf man sich, glaube ich, jetzt nicht so irritieren lassen, weil natürlich, ich sag mal, wenn du als Engländer oder Amerikaner unterwegs bist, dann sprichst du von den, ich glaube, es gibt 65 Millionen Golfer weltweit, dann sprichst du natürlich auch wahrscheinlich 63 Millionen an, die Englisch sprechen. Ja, weil selbst als Deutscher guckst du dir ein englisches Video an. Jetzt ein Amerikaner wird sich wahrscheinlich kein Golf in Leicht Video angucken, wo ich sage, hey, herzlich willkommen bei Golf in Leicht, ich erkläre jetzt den Bunkerschlag, weil der versteht einfach kein Wort, ja. Er sagt zwar, hey, sieht geil aus, dein Alcanada, das Video, aber irgendwie, und auch ein cooler Typ, aber irgendwie, ich verstehe kein Wort. Also das ist natürlich schon mal das eine, dass diese Klickzahlen darum natürlich einfach viel, viel größer sind. Mhm. Ich glaube, dass die vor allem der amerikanische Markt, sowohl als auch der englische Markt, ich glaube, auch Stand heute noch internetaffiner sind, wenn man ja auch aus Amerika andere Internetzahlen hört, was Online-Shopping angeht, was Online-Coachings jetzt nicht nur im Golfsport, sondern allgemein angeht, dann sind dort, glaube ich, einfach die prozentualen Userzahlen auf die Einwohnerzahl gesehen des Landes viel, viel größer als bei uns. Aber ich glaube, das ist etwas, was bei uns kommt, nach und nach kommt, weil ich glaube immer mehr, ich spreche jetzt aus dem Golfbereich, Golfer erkennen, hey, zum Beispiel Golf in Leicht, die wollen ja gar nicht den Golflehrer ersetzen, das wollen wir ja gar nicht. Ja? Genau. Ich will ja, dass du weiter zu deinem Golflehrer gehst und Unterricht nimmst. Ja? Da sollst du ganz viel Unterricht nehmen, weil das bringt dich weiter. Aber ich glaube immer mehr verstehen, hey, Plattformen wie Golf in Leicht oder andere, die helfen mir, das Training zwischen meinen Trainerstunden viel besser zu strukturieren. Und ich glaube, das ist gerade so ein Prozess, den wir letztendlich vielleicht in Deutschland durchlaufen. Aber tatsächlich gebe ich dir recht, sind wir trotzdem da noch auch in der Zahl hinterher, was das andere angeht. Also jetzt nicht in der reinen Zahl, aber im Verhältnis zu dem, was vielleicht möglich wäre.
Genau. Also es gibt ja so ein paar große. Oliver Heuler hat ja schon sehr früh angefangen, Videos auch online zu stellen, um da einfach ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Wie es mir immer wieder so ein bisschen vorkommt, ist, ich spreche es nur von dem Heimatclub oder dem Verbund, in dem ich bin. Und es gibt einfach da auch eine gewisse Zielgruppe, die man zwar ansprechen könnte, die aber vielleicht im Smartphone nur bedingt mächtig ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass einfach ein Großteil der Golfer vielleicht nicht so internetaffin ist und da vielleicht momentan so ein bisschen der Trend noch hinterherhinkt zu dem, was die großen Ami- oder UK-Blöcke
Ja, das meine ich, auch mit dass sozusagen die Userzahlen in was online angeht in Amerika, also von den Kunden, nenne ich sie jetzt mal, einfach viel, viel höher ist. Wobei, wenn ich mir zum Beispiel meinen Vater anschaue, ja, der wird 70 dieses Jahr, der ist versiert im Umgang mit dem Smartphone, ja, und meine Mutter auch. Also insofern, ich kann dir gar keinen jetzt genauen Grund nennen, warum das nicht so ist. Vielleicht ändert sich das. Am Ende sind wir ein Land der Dichter und Denker. Also bei uns ist auch der Buchdruck erfunden worden. Warum sollte sich jetzt nicht auch das nächste Lernmittel Internet dann auch noch stärker durchsetzen? Also
wird sich auch. Also meiner Meinung nach wird es definitiv. Wir haben immer mehr Verbindungen mit dem Internet, was die Produkte angeht. Ja. Wir haben immer mehr Informationen, die auch auf Deutsch verfügbar sind, wenn man jetzt keine anderen Fremdsprache mächtig ist. Und da ist einfach so ein Punkt, wo ich mir denke, mit der Zeit wird es einfach anpassen, angleichen, damit die Leute einfach mehr auch konsumieren in der Hinsicht. Und was ich gerne noch ansprechen würde, auch ein neues Medium, was jetzt, glaube ich, seit einem Jahr oder seit 2 Jahren richtig boomt, ist das Thema Podcasts. Und ist ja auch ein Medium, was recht einfach verfügbar ist, für jeden verfügbar ist. Und man muss jetzt nicht unbedingt der internetaffine ITler sein, um zu wissen, wie man damit überhaupt was machen kann, wie man es abonniert. Und du hast ja auch einen Golf-Podcast und hast immer wieder Interviews mit Leuten, mit denen du drüber sprichst. Wie hast du dir das, aufgebaut? Wie wählst du auch aus, wen du mit reinbringst? Sind das alles Freunde von dir, Bekannte, Leute, die deinen Weg begleitet haben? Oder ist es einfach so, hey, der hat ein lustiges Buch geschrieben, den schreibe ich mal an? Oder hey, der macht gute Videos, den funke ich mal an? Oder wie kommst du auch zu deinen Interviewgästen?
Mix aus allem. Also jetzt bin ich ja Interviewgast bei dir, darf ich hier sein, was mich sehr freut. Und jetzt kennen wir uns ja nicht, also ich sag's mal nicht persönlich, ja, aber wir kennen uns ja irgendwie über das Internet und über unsere Blöcke und Social Media und sind uns auch schon mal im Weg gelaufen. Und also so, wie du mich jetzt auch gefragt hast, ey, hast du nicht mal Bock, frage ich natürlich auch. Auf der anderen Seite bin ich jetzt seit fast 20 Jahren, ja, knapp 20 Jahren Golflehrer, spiele 35 Jahre Golf und habe eben auch lange Nationalmannschaft spielen dürfen. Das will ich jetzt nicht wiederholen, damit alle sagen, geiler Spieler, sondern einfach, ich kenne eben auch wahnsinnig viele Golflehrer, auch über meine PGA-Tätigkeit und die frage ich natürlich. Das heißt, das sind persönliche Kontakte, die ich da habe, Freunde von mir, Kollegen von mir, die ich persönlich kenne. Aber dann gucke ich auch immer wieder, was sind Themen, die mich interessieren. Ich muss tatsächlich sagen, ganz viele Podcast-Themen, die ich so im Interview auch behandelt habe oder auch in Einzelfolgen sind Themen, die mich persönlich interessiert haben, wo ich gesagt habe, hey, wie könnte das denn auch im Training mal aussehen? Ich frage immer wieder, zum Beispiel sehr häufig in meiner erfolgreich Golfen-Gruppe auf Facebook, hey, was sind denn Themen, die ihr euch wünscht? Weil das ist eigentlich immer das beste Feedback. Ja, so was sind so Themen, die euch interessieren, was interessiert dich zum Beispiel? Was soll ich mal behandeln im Podcast? Weil am Ende ist ja der Podcast, wie bei dir ja auch, für den Hörer, was davon haben. Das ist so ein Mix aus ein bisschen gesteuert, ein bisschen, ich nenne es mal lustgetrieben, ja, was macht mir Spaß, wer interessiert mich, und die Gäste, die ich habe, tatsächlich kenne ich sie, die Golflehrer zumindest in Deutschland, fast alle persönlich. Jetzt habe ich demnächst den Zlatko Sterzenbach, den habe ich auch wirklich mal, den habe ich auf Instagram einfach angeschrieben, ja, also quasi eine Kaltakquise, habe ich gefragt, hey, hast Bock, du kommst doch so aus diesem Motivationsbereich, hast mal Bock, was für Golfer zu machen, und auch das, das war möglich und ja, also darum finde ich dieses Podcast, ich mag dieses Podcasten, das finde ich total cool, weil für uns ist es natürlich etwas, wo man sehr schnell sehr guten Inhalt erstellen kann, brauchst einfach nur das Mikrofon. Auf der anderen Seite ist es eben so wie jetzt dieses Interview wahnsinnig leicht zu führen, du sitzt bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause, und auch als Hörer finde ich, ich höre ja auch viel Podcast, ich höre zum Beispiel überhaupt kein Radio mehr im Auto. Ich höre nur noch Podcast. Also ich mache mir mein eigenes Radio zum Beispiel. Ja? Mhm. Also alle, die noch keinen, ja, obwohl alle, die deinen Podcast hören, haben ja schon Podcast gehört. Ja, aber Podcast ist trotzdem, das ist etwas, was mich immer wieder wundert. Das ist noch etwas, was auch im Golfbereich noch gar nicht, also es gibt viele Golf-Podcasts, aber was so draußen bei den Golfern noch gar nicht so angekommen ist, dieses Podcast. Also das ist, oder so Podcast, Golf-Podcast, das ist etwas, was mich wundert eigentlich. Die wissen alle, hey, es gibt was auf YouTube und es gibt verschiedene Trainingsplattformen und sowas, aber Podcast ist etwas, das scheint irgendwie noch, irgendwie, ich weiß nicht, war unbekannt zu sein. Das ist etwas, was mich eigentlich wundert.
Ich glaube, es schlummert noch so ein bisschen Podcast. Für viele ist es vielleicht irgendwo eine gewisse Hemmschwelle, einfach Leuten zuzuhören, die irgendwas zu irgendeinem Thema erzählen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt persönlich treffen, dann würden wir genauso drüber reden. Du setzt mal, wie gesagt, Mikrofone vor der Nase. Ja. Wenn man beim 19. Loch sitzt, noch ein schönes Bier oder irgendwas trinkt und sich drüber unterhält, das ist ja nichts anderes, wenn man so wie ein Podcast. Das ist eine schöne Unterhaltung. Man tauscht sich aus, man lernt vielleicht noch ein bisschen eine andere Seite kennen über ein gewisses Thema. Und aber ich weiß es nicht. Ich finde, Podcast ist, auf Englisch sagt man digestible, ich sag mal verdaubarer als andere Medien. Weil, wie du gesagt hast, man kann es im Auto hören, man kann es im Zug hören, man kann es auf dem Weg zur Arbeit hören oder wie auch immer. Genau. Man könnte es sogar, wenn man das kann, ich könnte es nicht, beim Golftraining hören. Jeder lernt anders, ich kann es nicht in der Hinsicht, aber es ist einfach ein sehr, sehr einfach verfügbares Medium und per se erzählen können wir alle, erzählen tun wir alle, nicht nur auf der Runde, sondern auch so. Und ja,
genau.
Daher ist es schade, dass es halt noch so ein bisschen den kleinen Dornröschenschlaf schläft. Ich gehe aber auch davon aus, es wird erweckt werden. Also wenn ich mir die Podcasts aus anderen Bereichen angucke, wo dann ja Downloadzahlen von 50.000 in der ersten Woche für eine Folge und sowas drin sind, denke ich mir, Heilands Blechle, da bin ich aber noch ganz weit von entfernt. Wie es bei dir aussieht, weiß ich nicht. Aber
Folge, ja.
Es kommt, es ist ein Medium, wo ich davon überzeugt bin, allein durch Spotify, Deezer, Google Podcast, neuer Ding.
Ja. Es wird darüber, gebe ich dir recht, es wird darüber gepusht werden auch. Und es wird auch kommen, weil, ich sag mal, ich lese zum Beispiel gerne die Sportbild. Ich glaube, selbst die Sportbild hat mittlerweile einen eigenen Podcast und all die großen Magazine. Also das ist ein Thema, was kommt, weil es auch schön einfach ist,
genau.
A, zu produzieren und B, wie du sagst, zu konsumieren. Es ist ja wirklich Wahnsinn, was es da an Podcasts, unabhängig auch von Golf, mittlerweile alles draußen gibt, was da für Wissen rausgegeben wird, letztendlich auch kostenlos und immer wieder. Und das Coole ist ja, ich meine, man kann sich eben auch jede Folge easy wieder anhören. Ne? Also wer auf Golf in Life geht und die Podcasts an, der kann Folge 1 heute immer noch hören, die im letzten Jahr rauskommen, ist genau bei dir ja auch.
Genau. Und das ist für mich auch so ein Vorteil, wo ich sehe, ich bin zwar auch sehr aktiv auf Instagram, mache da einiges, aber Instagram oder auch Facebook ist, was das die Story angeht oder die Postings angeht, du postest es und wenn du es nicht innerhalb von 1-2 Stunden gesehen hast, ist es sowieso weg, weil so weit scrollst du nicht mehr runter. Mit einem Blogbeitrag oder mit einem Podcast, der einfach stationär ein bisschen oder stationärer da ist, der ist einfach da. Das heißt, wie du gesagt hast, ob ich jetzt heute die Folge höre, morgen höre oder ja in 10 Jahren höre, solange derjenige, dem sie gehört, entscheidet, sie ist da, ist sie verfügbar.
Genau.
Und das ist einfach ein schönes Medium. Deswegen, wir verlinken auf jeden Fall alles Mögliche. Du hast einiges angesprochen, dein Podcast, dein Instagram, deine Facebook-Gruppe. Golf in Leicht werden wir natürlich verlinken, genauso wie fabianbünker.de. Was mich aber noch interessiert und ich denke, einige andere auch, jeder hat Ziele. Hat auch Fabian Bünker für 2020 spezielle Ziele, was das Thema Golf angeht?
Meinst du jetzt für mein, also als Hobbygolfer oder als Golflehrer?
Deine, vielleicht beides. Einmal für dich, einmal für dein Business, nenne ich es jetzt mal. Ja. Gibt es überhaupt noch Ziele, die du als Spieler hast für dich selbst?
Ja, als Golfer meinst du jetzt tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde gerne mal Augusta spielen, Pebble Beach, St. Andrews, das sind alles Plätze, die ich noch nicht gespielt habe. Masters oder Augusta ist natürlich schwer, aber auch die anderen beiden Plätze, das wäre was, so ein Lifetime-Ziel von mir.
Das tatsächlich, eine ist möglich.
Ja, das meine ich. Die beiden sind käuflich, St. Andrews und Pebble Beach gegen Greenfee, Augusta nicht, aber das sind auf jeden Fall Plätze, die ich gerne nochmal spielen würde. Also wenn jemand Kontakt nach Augusta hat hier, der diesen Podcast gerade hört und Startzeiten hat, dann soll er Andreas und mich kontaktieren. Wir setzen uns morgen in den Flieger, oder?
Definitiv. Also ich war sofort dabei.
Sind fort. Das andere als Golfer selber, das ist jetzt so ein Wischiwaschi-Ziel, aber einfach mehr Golf spielen. Also ich würde gerne wieder Das haben wir leider im letzten Jahr, meine Frau und ich, nicht hinbekommen. Vor 2 Jahren haben wir das sehr schön gemacht. Einmal die Woche 9 Löcher hier im Club zu fahren in Bremen. Das ist so in der Stadt ein 9-Loch-Platz. Wir haben zwar auch 18-Loch-Platz in Galschett, einen Meisterschaftsplatz, aber die Anlage selber, die in der Stadt liegt, auch mit Driving-Range, das ist so ein kleiner 9-Loch-Platz. Da kann man gemütlich 9 Löcher spielen, danach Kaffee, Kuchen machen. Das würde ich gerne wieder, haben meine Frau und ich uns vorgenommen, dass wir das wieder häufiger machen. Und tatsächlich mit meinen Kindern auch ein bisschen Golf spielen, die ja 3 und 5 sind. Das sind so, ich sag mal, so ganz lockere Ziele, die ich jetzt so für mich als Golfer habe. Und beruflich, ganz klar, wollen wir mit der ersten Herren- und Damenmannschaft Richtung erste Liga schauen. Zumindest in der Damen, bei den Damen haben wir eine sehr, sehr gute Chance, glaube ich, dass wir in das Relegationsspiel um den Aufstieg kommen. Bei den Herren ist es ein bisschen noch, ich sag mal, also statt heute, weil ich die Stärke der anderen Gegner schwer einschätzen kann und anderen Mitkonkurrenten nicht oder schwer einschätzen kann, was da so drin ist. Aber auch da wollen wir uns unter den, ich sag mal, Top-2-Teams zumindest in der zweiten Liga etablieren. Und ja, das sind so die Hauptziele, die ich habe. Und natürlich Golf in Leicht weiter bekannt machen, weiter tolle Videos produzieren, tolle Podcast-Folgen aufnehmen. Das wäre so der Business-Bereich als Ziel für 2020.
Ich muss sagen, wenn man so dein persönliches Golfziel ansieht, einfach mehr golfen, ein bisschen mehr den Schläger selbst in der Hand zu haben, ich glaube, das ist so das Ziel, was für alle jedes Jahr.
Ja, genau.
Wenn der Beruf nicht wäre und das Geld einfach fließen würde, dann hätte man da natürlich mehr Zeit für. Aber per se, ganz klar, der ganz normale Hobbygolfer wünscht sich an sich mindestens eine 9-Loch-Runde die Woche und das an sich jedes Jahr. Eine Frage hätte ich noch an dich, eine kleine abschließende. Wenn du heute neu mit Golf anfangen würdest, was würdest du anders machen? Weißt du dem, was du gemacht hast? Gäbe es überhaupt irgendwas, dass du sagst, das sollte man am Anfang beachten für jemanden, der gerade frisch startet? Oder gibt es irgendeinen Geheimtipp, den du heute anders machen würdest oder deinen Schülern sagst, der früher vielleicht nicht so war?
Geheimtipp gibt es leider nicht. Also ich war 6, als ich angefangen habe, und ich habe damals mit einem abgesägten Stahlschaft Wilson Blade Eisen 6 angefangen, was für mich als 6-Jähriger viel zu schwer war.
Definitiv.
Damals gab es aber eben noch keine US Kids Schläger, keine passenden Kinderschläger. Also das wäre, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, als Kind etwas, wo ich sagen würde, ich würde wirklich mit, aber das Wissen war einfach damals gar nicht da. Ich würde mit eben dem passenden Material tatsächlich anfangen, weil das einfach vieles viel, 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 viel einfacher macht, was auch später die Technikentwicklung und Schwungentwicklung angeht. Ansonsten als Golfer, würde ich jetzt, also ich persönlich jetzt nichts mehr machen, was ich jedem nur raten kann. Jetzt sagt man vielleicht natürlich, naja, du bist Golflehrer, Bünker, klar, dass du das rätst, aber die meisten oder viele Golfer, die ich mitbekomme, die lassen sich in einem Platzreifekurs oder in einer Platzreife-Saisonbetreuung coachen und betreuen bis zur Platzreife. Und sobald die Platzreife da ist und man selber spielen kann, hören relativ viele auf, Trainerstunden zu nehmen. Und ich glaube, dass es gerade am Anfang extrem wichtig ist, also nicht nur am Anfang, sondern sowieso kontinuierlich, ja. Also die Anzahl der Trainerstunden, die darf sicherlich sinken, die man so im Laufe seines Jahres oder seines Golferlebens, ich sage jetzt mal, pro Jahr nimmt, weil man ja auch immer erfahrener wird und, ich sag mal, weiß, woran man arbeiten muss. Aber gerade zu Beginn glaube ich, dass es nicht schaden kann, jede Woche, spätestens alle 2 Wochen eine Trainerstunde zu nehmen. Da noch ein Tipp dazu, am besten irgendwie einen Freund suchen, mit dem man das zusammen macht. Ja, also wie so ein Jogging-Kollegen-Partner, den man hat, dass man einen Golfpartner hat, weil es einfach zu zweit viel mehr Spaß macht, zu trainieren. Und ich glaube, die Motivation einfach auch höher ist, dass man sagt, hey, ich gehe heute doch zur Trainerstunde und ich sage sie nicht ab, weil, keine Ahnung, ich bin müde oder wie auch immer. Aber das wäre etwas, wo ich sage, sich weiter coachen und betreuen lassen, als Anfänger, als Einsteiger, auch wenn man schon die Platzreife hat.
Also passendes Equipment plus passende Anleitung und dann steht im erfolgreichen Start.
Also passendes Equipment setze ich jetzt voraus. Das ist ja tatsächlich heute auch viel, viel, also auch für Erwachsene, viel, viel leichter geworden, da ein passendes Equipment zu finden. Und tatsächlich die meisten, ich sag mal, Kurse, die ich jetzt irgendwie kenne oder auch Kollegen, haben ja eine Auswahl an Material für große Menschen, kleine Menschen, Männer, Frauen und so weiter. Also da gibt es ja meistens das Passende. Ja. Aber absolut, gebe ich dir recht, Andreas, das passende Material und die, ich nenne es mal kontinuierliche Betreuung. Das ist, glaube ich, etwas, was entsprechend wichtig ist.
An alle, die jetzt anfangen wollen, ihr habt es gehört von jemandem, der sich auskennt. Guckt aufs Material, lasst euch da beraten und bleibt einfach dabei. Und dann wird es auf jeden Fall was mit dem neuen Hobby, mit dem neuen, ja, leider auch ab und zu teuren Hobby und viel zu viel zeitfressenden, aber trotzdem absolut genialsten Hobby der Welt, Golf. Fabian, wir werden alles verlinken, was wir heute gesagt haben in dem Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, deine Tipps und Tricks zu hören. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf deine weiteren Podcast-Folgen, auf deine Videos und bin sehr gespannt, wo die Reise noch so hingeht.
Vielen Dank, Andreas, dass ich dabei sein durfte. An deine Hörer hier darf ich sagen, ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Golfsaison. Viel Spaß bei Andreas auf dem Blog. Vielleicht sehen wir uns auf Golf in Leicht. Und Andreas, an dich nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich würde sagen, das machen wir demnächst im Gegenzug auf Golf in Leicht.
Sehr, sehr gerne. Sag mir wann. Ich bin dabei. Vielen Dank. Mach's gut. Bis demnächst und ciao, ciao.
Danke dir. Ciao.
Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach Mehrwert liefern, möchte dir noch mehr tolle Gäste präsentieren. Daher teile den Podcast mit allen, die du kennst. Wenn er dir gefallen hat, gib mir ruhig ein Feedback und bis demnächst. Ciao, ciao.
mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.